Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Krieg und Spiele, so heißt auch eine neue Dokumentation der ARD, in der es auch, aber nicht nur um die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf die Spiele geht. Diese Spiele finden im Kontext sehr vieler politischer Konflikte statt. Und der Mitautor dieses neuen Films, Robert Kempe, ist an viele dieser Orte gereist und hat mit den Akteuren aus dem Sport unter Kriegsbedingungen gesprochen, auch in die Ukraine und nach Russland. Herr Kempe, in der Ukraine ist ja lange befürchtet worden, dass diese Spiele eine Werbeveranstaltung für den russischen Angriffskrieg werden. Wie wichtig ist denn den Athletinnen und Athleten ein Zeichen, das von ihrem Land an die Welt ausgesendet wird?
Die Sorgen, dass das eine Werbeveranstaltung für russische Athletinnen und Athleten und letztlich für Russland werden könnte, die gibt es immer noch dort im Land. Keiner, mit dem ich gesprochen habe, ist zufrieden mit der Entscheidung des IOC, diese Athleten als neutrale Athleten teilnehmen zu lassen, weil eben aus Sicht der ukrainischen Sportler oder des ukrainischen Sports da gar keine Neutralität gegeben sein kann. Umso wichtiger ist es natürlich, dass das Land versucht, selber Botschaften zu senden. Und das hat sich natürlich durch diesen Angriffskrieg auch immens zugespitzt. Wir haben zum Beispiel mit dem ukrainischen Sportminister sprechen können, der uns gegenüber nochmal ganz klar gesagt hat, dass die Athleten eben auch so eine Art Botschafter sind des Landes hier bei den Spielen in Paris und dass sie eben auch eine gewisse Vorbildfunktion haben oder eine erweiterte Vorbildfunktion auch für die Bevölkerung im Land, auch für die Jugend im Land. Und das ist natürlich schon fast so auch so ein politischer Auftrag, den diese Sportler, diese Sportlerinnen dort haben. Wir haben im Rahmen unserer Dreharbeiten ja auch mit der Gymnastin Maria Wyszyczanska sprechen können, eine rhythmische Sportgymnastin, die hier mit dem Team in Paris antreten wird und die das auch nochmal so gespiegelt hat, dass dieser Druck eben immens ist, nicht nur gute Leistung zu zeigen, also den allgemeinen Druck, den man als Sportler natürlich hat, sondern eben auch dieser gesellschaftliche Druck, diese Verantwortung, die man gegenüber dem Land hat und, wie sie uns gesagt hat, natürlich vor allen Dingen gegenüber den Soldaten an der Front, um dort eben auch nochmal so ein so einen Hoffnungsschimmer zu setzen und auch nochmal so einen Grund, so eine Motivation mitzuliefern, für was man eigentlich derzeit kämpft seit 2,5 Jahren. Mhm. Das ist also schon was sehr Spezielles und ein sehr spezieller Druck, den diese Athletinnen dort ausgesetzt sind.
Also ein Zeichen an die Welt und ein Zeichen an die Bevölkerung im Land. Der IOC-Chef Thomas Bach, der hat ja 2023 noch davon gesprochen, auch das kommt ja im Film vor, dass diese Spiele von Paris ein Symbol für weltweite Geschlossenheit und Frieden sein sollen. Wie möchte denn das IOC dieses Zeichen setzen in Paris?
Das wird man noch abwarten müssen, was man letztendlich dafür eine Symbolik sich ausgedacht hat. Der Kommunikationschef oder der Pressesprecher des IOC, Mark Adams, hat gestern auf einer Pressekonferenz eben nochmal betont, dass diese Wettkämpfe hier in Paris eben für so ein friedliches Miteinander stehen sollen. Also das ist letztlich aber auch die übliche IOC-Rhetorik, die wir aus den letzten Jahren immer wieder gehört haben und kennen. Vielleicht können sich manche noch dran erinnern. Diese Friedensbotschaften wollte man ja schon mal 2018 aussenden, damals bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang. Es gab diesen Einmarsch des gesamtkoreanischen Teams, also bestehend aus Nord- und Südkorea. Damals wollte man schon diese Botschaft aussenden. Wie wir jetzt wissen, ist von dieser Botschaft leider nicht viel hängen geblieben. Aber das IOC hat ja immer wieder betont, dass diese Spiele eben die Welt letztlich zusammenführen können. Natürlich bleibt es ein Geheimnis, wie das letztendlich genau funktionieren soll. Man appelliert ja immer wieder an diesen olympischen Waffenstillstand. Wie wir wissen, wird der derzeit eben auch nicht eingehalten. Also wir werden hierbei viel, viel Symbolik bleiben und bei allen Gesprächen, die wir im Rahmen des Films mit Athleten und auch Sportfunktionären führen konnten, wird es schwer sein, wirklich hier so eine glaubwürdige Friedensbotschaft auszusenden. Man hat, glaube ich, mitbekommen, dass sich gerade in diesen Krisen- und Konfliktherden der Welt der Sport sich sehr massiv politisiert hat im Zuge der Schicksale, die unterschiedlichen Gesellschaften dort erleben.
Sie und Ihre Kollegen waren ja neben der Ukraine und Russland auch in Afghanistan, in den Palästinensergebieten und Israel. Wir können ja mal konkret drauf schauen. Also geht man da dann von so einem Friedenssymbol Olympia aus?
Das haben wir kaum gehört auf unserer Drehreise. Wenn Sie über Palästina und Israel sprechen, da ist es eher so, dass durch die unterschiedlichen Schicksale oder Geschehnisse, die dort passiert sind, also zum einen dieser Terrorangriff am 7. Oktober auf Israel, aber eben auch durch die Reaktion Israels im Gazastreifen, durch den Krieg, der dort seit Monaten stattfindet, dass sich Sport und Politik dort gar nicht mehr teilen lassen. Wir haben unter anderem mit einem Boxer gesprochen, einem palästinensischen Boxer, der uns gegenüber sagte, dass eben dieser Krieg ihn nur noch mehr motiviere und er hier für seine verstorbene Familie beziehungsweise für seine verstorbenen Freunde kämpfen wolle, die in Gaza ums Leben gekommen sind. Dasselbe aber erzählt uns auch eine israelische Judoka, die hier die Europameisterin Rasch Hershko, die eben auch sagt, dass sie aus diesem Grund dafür sorgen möchte, dass die Fahne Israels hier bei diesen Spielen wehen wird. Also diese Mechanismen, die sind durchaus vergleichbar, die es da gibt. Es geht so weit, dass der palästinensische NOK-Präsident Jibril Rajoub uns gegenüber nochmal den Ausschluss Israels auch gefordert hat. Die israelische NOK-Präsidentin Yael Arad wiederum bezeichnet solche Forderungen einfach nur als zynisch im Angesicht allem, was dem Land Israel widerfahren ist am 7. Oktober. Also da kriegt man mit, dass diese Stimmung sehr, sehr aufgeheizt ist und man sich schwer vorstellen kann, dass es hier zu einer Art, friedlichen Koexistenz, wenn man so möchte, kommen soll. Eher im Gegenteil, es gibt ja durchaus auch die Nachrichten gerade, dass es Drohungen gibt, E-Mail-Drohungen an israelische Athleten. Wir wissen von Demonstrationen hier auch in Paris, die ja immer wieder fordern auch, dass Israel nicht teilnehmen solle bei den Olympischen Spielen. Also da muss man abwarten, wie sich diese Situation zuspitzt und was letztendlich dann wirklich bleibt oder was für Botschaften hier bei Olympia letztlich ausgesendet werden.
Und dann vielleicht noch zu Afghanistan, da ist ja Sport für Frauen unter den Taliban inzwischen wieder verboten und das IOC muss schon auch viel Kritik dafür einstecken, dass es das Taliban-regierte Afghanistan zulässt zu diesen Spielen, zumal ja ausgerechnet bei diesem Team die Geschlechterparität, 3 Männer, 3 Frauen, gefeiert wird. Wie wird das denn von Sportlerinnen im Land bewertet?
Ich glaube, dass sich das Internationale Olympische Komitee bewusst ist, dass das mit die sensibelste Topic ist, die man letztlich hier bei den Olympischen Spielen zu verantworten, aber auch zu verwalten hat. Im Land selbst, in Afghanistan, wird das von Frauen, wir konnten mit Frauen sprechen, ehemaligen Leistungssportlerinnen, Nationalmannschaftsathletinnen, die im Land geblieben sind, weil sie es, wie sie uns gegenüber sagten, leider nicht geschafft hatten, das Land zu verlassen und dort in stetiger Sorge leben, dass ihre Sportvergangenheit entdeckt wird. Und die sehen das schon als eine relativ zynische Entscheidung, muss man sagen, dass nun Afghanistan beim Einmarsch oder bei der Eröffnungsveranstaltung letztlich, dass dadurch suggeriert wird mit diesem geschlechterparitätischen Team, dass es so eine Art Geschlechtergleichheit im Land gäbe, die es natürlich überhaupt nicht gibt. Afghanistan gehört zu den Ländern, wo die Frauenrechte mit am repressivsten, am schwierigsten, am brutalsten letztlich unterdrückt werden. Und da hat man wenig Verständnis für. Und die Athletin, die Nationalmannschaftsathletin, die ich erwähnt hatte, hatte uns gegenüber klar gesagt, dass das eben ein Signal ist, dass auch alles, was die Frauen im Land eben erreicht hatten, bevor die Taliban die Macht ergriffen oder an die Macht dort kamen, dass das alles unsichtbar gemacht werde und dass dieses Team so nicht teilnehmen könne, weil eben die Frauen, die es letztlich geschafft haben, Dinge machen können, die den Frauen im Land verwehrt bleiben. Und verwehrt bleiben heißt in dem Sinne, dass wenn sie doch Sport treiben würden, dass es für sie dort um wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Leib und Leben geht.